HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Herr Sturm, Ihr Buch »Ich muss raus aus dieser Kirche« hat den Untertitel »Weil ich Mensch bleiben will«. Wie unmenschlich ist denn diese katholische Kirche?
Ich habe sie am Ende sehr unmenschlich erlebt. Ich habe immer weniger den Eindruck gehabt, dass ich mit Herz und Seele und Leib ganz dabei sein kann, sondern immer mehr irgendwie gemerkt habe, ich bin in einer Sackgasse und ich musste die Reißleine ziehen, damit ich nicht krank wäre, damit ich Mensch bleiben kann.
Sie haben ja Sie sagen, die Reißleine gezogen, Herr Sturm, einen durchaus großen Schritt gemacht. Und in Ihrem Buch beschreiben Sie eigentlich so einen längeren Weg der Entfremdung auch. Mhm. Wie lange hadern Sie denn schon mit Ihrer bisherigen katholischen Kirche?
Ach, ich glaube, es gab immer wieder Augenblicke, wo ich gehadert habe, aber es gab eben auch immer wieder ganz wunderbare Augenblicke und Momente. Es ist ja nicht so, dass das 47 Jahre nur schlecht waren und nur ein Minus als Vorzeichen haben, sondern da ist unendlich viel Schönes auch passiert. Aber ich habe im Laufe der Zeit immer mehr gemerkt, dass es doch für mich wesentliche Punkte gibt, die ich nicht mehr einfach so als Lappalie abtun kann, wo ich nicht sehen kann, dass es da ernsthafte Bestrebungen für Veränderungen gibt. Und das hat am Ende dazu geführt, dass ich gesagt habe, es braucht hier eine Veränderung. Wenn die Kirche sich nicht verändert, dann muss ich mich verändern.
Können Sie uns mal nennen, was das zum Beispiel für Punkte waren?
Ja, also was für mich in dem Amt als Generalvikar sicher das Erschütterndste war, war die ganze Problematik des Missbrauchs, der sexualisierten Gewalt im Raum Kirche an Kindern und Jugendlichen, aber eben auch die Art, wie man damit umgegangen ist. Es ist die Frage der Frauenordination. Lassen wir es wirklich zu, dass Frauen, ich finde, wirklich diskriminiert werden an der Stelle, von Ämtern ausgeschlossen werden? Es ist die Frage, wie gehen wir mit queeren Menschen um, mit deren Partnerschaften? Es ist die Frage, wie gehen wir mit wiederverheiratet Geschiedenen um? Also diese Reihe der berühmten heißen Eisen im Raum Kirche könnten wir jetzt hier sicher noch eine ganze Zeit lang erweitern, aber ich will die Sendezeit ja auch nicht überstrapazieren an der Stelle.
Gab es für Sie irgendeinen Punkt, wo Sie gesagt haben, da habe ich jetzt ganz stark gemerkt, dass ich diese Zerrissenheit in mir habe, oder da war so ein Punkt, wo ich sage, jetzt gibt es einen Schritt, den ich tun muss, jetzt muss ich meine Haltung verändern. Gab es da so einen Punkt, wo das für Sie nochmal fassbarer wurde?
Also es war jetzt nicht so ganz frisch so der berühmte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Aber als im vergangenen Jahr im März die Glaubenskongregation das Segnungsverbot so explizit benannt hat, da habe ich gemerkt...
Also das Verbot der Segnung von homosexuellen Paaren.
Genau, ja. Da habe ich gemerkt, jetzt ist der Punkt da, dass ich nicht mehr still sein kann. Und ich muss jetzt hier was zu sagen, weil wenn ich nichts sage, dann, finde ich, entsteht der Eindruck, als tragen es alle einfach so mit. Und das will ich nicht mehr.
Das war so ein Schritt aus dem stillen Leiden, aus dieser stillen Zerrissenheit nach außen. So etwas gab es bei Ihnen vorher nicht, dass Sie mal den Dissens markiert haben? Also eine Konversion der jüngeren Zeit bei Ihnen?
Ich glaube, es gab immer mal wieder so kleines Aufbegehren, aber wirklich kleines. Also ich halte mich nicht für ein Martin Luther 2.0 oder sowas. Ich bin kein mutiger Reformer gewesen, weil ich auch ein Stück weit immer das Positive immer mehr gesehen habe wie die negativen Punkte. Und habe dann immer auch gesagt, wenn du in der Kirche bist, kannst du was verändern, kannst ich was tun. Deswegen habe ich eigentlich nie zum großen Bruch kommen lassen wollen. Aber an der Stelle dort habe ich gemerkt, jetzt ist Schluss. Wenn ich schweige, trage ich es mit. Und vielleicht hätte ich das schon viel öfter bei anderen Punkten auch machen müssen.
Wäre die innere Emigration für Sie eine Lösung gewesen, einfach zu sagen, ich gehe weg von diesem wichtigen Amt? Sie waren immerhin Generalvikar im Bistum Speyer. Sie hätten ja auch zurücktreten können ins Glied als einfacher Pfarrer, hätten eine Gemeindearbeit machen können, wo Sie das, was Sie begeistert am Christentum, auch umsetzen.
Aber ich habe gemerkt, gerade beim Predigen, und das wäre ja als einfacher Pfarrer ganz genauso gewesen, gerade beim Predigen, wenn man vor der Gemeinde steht, vor jüngeren Menschen steht und ist so mit Herz dabei, sage ich mal, mit brennendem Herz will man dabei sein und dann auch sagen, warum einen das bewegt, warum man sich auf den Weg der Nachfolge gemacht hat. Und wenn das Herz aber dann nicht mehr brennt, weil es so viele Punkte gibt, die man so schwierig empfindet, dann finde ich, kann man das weder in der Rolle des Generalvikars noch in der Rolle eines Pfarrers machen. Und dann finde ich, ist es ehrlicher, auch aus Sorge um sich selbst, dass man nicht krank wird, zu sagen, stopp, es reicht.
Ist das so ein Gefühl, unglaubwürdig letztlich vor der Gemeinde zu stehen?
Ja. Also mir ist das gerade bei Firmlingsgottesdiensten ganz stark aufgefallen, wo ich im Nachgang oft gedacht habe, wenn die mich jetzt gefragt hätten, glauben Sie das eigentlich selbst, was Sie uns da sagen? Was hätte ich dann geantwortet? Und das finde ich wirklich schwierig. Ja.
Der offene Bruch, das ist das, was Sie vollzogen haben. Die innere Emigration, haben wir gehört, kam für Sie nicht in Frage. Wie sieht es denn mit Bündnispartnern aus? Sie sind Generalvikar gewesen. Da gibt es ja auch Zusammenschlüsse der Generalvikare in den verschiedenen Bistümern. Haben Sie sich da letztlich auch irgendwie so alleine auf verlorenem Posten gefühlt oder hätten Sie da Bündnispartner finden können?
Es gab schon immer mal wieder Austauschrunden, wo ich auch meinen Unmut kundgetan habe, wo andere das auch getan haben. Insofern würde ich nicht sagen, dass ich mit vielen meiner Themen alleine war. Da gab es schon auch andere. Ich glaube, mit den Schlussfolgerungen am Ende, da bin ich alleine gewesen. So radikal und so negativ bewertet, wie ich das am Ende getan habe, hat es sonst, glaube ich, niemand. Aber trotzdem waren wir immer im Austausch. Das fand ich auch ganz gut und auch hilfreich für mich.
Herr Sturm, viele verlassen ja die Kirche, weil sie sagen, ich kann da sowieso nichts machen. Ich kann ja gar nichts ändern als einfacher Gläubiger oder als einfache Gläubige. Aber Sie waren ja Generalvikar, das heißt, Sie hatten Gestaltungsmacht. Sie hätten doch was ändern können und Sie haben ja vermutlich auch was geändert, denn Sie galten ja als eine reformorientierte Person.
Ja, das ist ja immer so eine Frage, wo gestaltet man was und was ist dann auch ein echter Fortschritt? Also wir haben zwei Frauen in hohe Leitungspositionen bei uns im Bistum geholt. Das ist in meiner Zeit im Rücksprache natürlich mit dem Bischof passiert. Für zwei Hauptabteilungen hatten wir Frauen und eine weitere Hauptabteilung wird von einem Mann geleitet, der kein Priester ist. Da kann man durchaus sagen, da sind ja Fortschritte da. Aber mir fällt immer auf, dass das nur so in dieser Bubble katholische Kirche als Fortschritt gesehen wird. Wenn ich das draußen in der Welt Freunden erzähle, die einfach ganz normal in der Wirtschaft arbeiten und sage, ha, wir haben jetzt zwei Frauen als zur Hauptabteilungsleitung gemacht, die begreifen oft überhaupt nicht mehr, was da das Fortschrittliche dran sein soll. Und ich finde schon, also Sie haben gesagt, als Generalvikar hat man Gestaltungsspielraum, hat man sicher, ja. Ich erlebe aber auch viele Leute in Gemeinde, die, glaube ich, gar nicht wirklich viel mehr verändern wollen. Die hätten nichts gegen Veränderungen, aber sind eigentlich auch ganz zufrieden mit dem, was sie haben. Also es ist auch so ein Nischendasein, finde ich, in römischer Kirche, wo jeder so in seiner Pfarrei sein Eckchen hat. Und wenn das einigermaßen gut funktioniert, dann ist auch gar keine Notwendigkeit, dass sich in der großen Kirche was ändert, weil Rom ist dann sowieso sehr weit weg und die Bistumsstadt in vielen Fällen auch.
Ist das Zufriedenheit oder ist das Resignation?
Das ist vielleicht schon eine Resignation, aber in der Resignation hat man sich so sein Eckchen gesucht, wo man dann zufrieden sein kann. Ja. Aber ist dann eben mit sehr wenig zufrieden, würde ich sagen.
Herr Sturm, Sie haben ja die katholische Kirche im Grunde aufgegeben. Nicht nur für sich selber, sondern im Grunde auch hinsichtlich ihrer Reformfähigkeit. Warum wird sich nichts ändern?
Wir haben so eine hohe Ungleichzeitigkeit in dieser römischen Kirche. Und das ist ja eine Erfahrung, die wir weltweit immer machen, dass eben ja in manchen Ländern, manche Regionen unserer Erde ganz andere Themen im Vordergrund stehen. Und das, ich will das auch gar nicht mit positiv oder negativ bewerten. Da geht es oft ja um sehr viel grundlegendere Fragestellungen, als wir die hier in Deutschland haben. Und das ist ja auch legitim. Das kann ja aber nicht zur Folge haben, dass wir dann mit unseren Themen immer sagen, naja, müssen wir halt mal warten, bis die ganze Welt an demselben Punkt ist. Und da war meine Hoffnung immer mit Papst Franziskus, dass er den Teilkirchen viel mehr Autonomie geben will. Also dass sich entweder die Bischofskonferenz in Deutschland oder vielleicht auch auf europäischer Ebene, dass die bestimmte Fragen für ihren Bereich vollkommen autonom regeln können. Aber die Hoffnung habe ich verloren, dass da sich was tut und deswegen, ich glaube nicht, dass man im Jahr 2022 diese Kirche noch so leiten kann, dass man von Rom aus Entscheidungen für die gesamte Weltkirche vorgibt.
Eins Ihrer Kapitel, Herr Sturm, in dem Buch trägt die Überschrift vor die Wand fahren. Also im Grunde sagen Sie, so bitter es klingt, diese Kirche muss erst vor die Wand gefahren werden. Was bedeutet das?
Ich habe immer den Eindruck, wir wursteln einfach noch so weiter. Wir merken, ganz vieles funktioniert nicht mehr, geht nicht mehr. Und trotzdem, anstatt mal den Wagen anzuhalten und zu sagen, okay, jetzt schauen wir noch mal, wie kann es anders, neu weitergehen, wird immer versucht, im laufenden Betrieb so mini kleine Kurskorrekturen zu machen, in der Hoffnung, dass dann die Masse wieder Ruhe gibt. Ich glaube, dass das nicht passiert. Und dann ist es vielleicht notwendig, dass von außen der ganze Prozess gestoppt wird und man dann neu anfängt. Ich glaube, die Welt braucht eine Kirche. Und ich finde auch, dass die katholische Kirche, die römisch-katholische Kirche, auch wunderbare Grundvoraussetzungen hat. Also ich habe das immer auch als positive Sache erlebt, irgendwo auf der Welt zu sein, einen römisch-katholischen Gottesdienst zu besuchen und mich auch beheimatet zu fühlen. Das hat ja auch was. Was wir an Karitativen weltweit leisten, ist großartig, ja. Und ich finde es auch bereichernd, dass so diese ganz unterschiedlichen Sachen in dieser einen Weltkirche auch ein Stück weit zusammenkommen und wir auch voneinander lernen können. Aber wir machen das kaputt, indem wir meinen, wir müssen alles gleichmacherisch regeln. Das wird nicht funktionieren.
Aber was würde das konkret bedeuten? Rechnen Sie im Grunde damit, dass sozusagen die Abstimmung mit den Füßen, dass noch mehr Menschen die Kirche verlassen müssen, bis dieses Weiterwursteln, von dem Sie sprechen, bis das aufhört?
Also in unserem Land bin ich fast sicher, dass das der einzige Weg ist.
Mhm. Was ist denn auf der anderen Seite die Motivation einer Kirche, die das feststellt, dass so viele Menschen gehen und die dennoch die Notwendigkeit von Reformen nicht einsieht? Also was ist denn da der Grund eigentlich?
Naja, ich habe nicht mal den Eindruck, dass man da sagen kann, dass diese Kirche sich da so schwer tut. Weil ich erlebe in Deutschland ja sehr viele Bischöfe. Auch mein eigener war einer, wo ich sagen würde, da hat man durchaus erkannt, dass Reformen notwendig sind. Ich glaube, niemand würde Georg Betzing absprechen, dass das ernst gemeint ist, sein Engagement für den synodalen Weg. Das sehe ich überhaupt nicht. Und ich würde auch sagen, all jene Frauen und Männer, die sich in Frankfurt da versammeln, sind mit viel Hoffnung und Engagement und Leidenschaft dabei, diese Kirche auf einen neuen Weg zu bringen. Mein Punkt ist ja nur, dass ganz viele Dinge eben am Ende nicht in Deutschland und von deutschen Bischöfen entschieden werden, sondern auf weltkirchlicher Ebene, in Rom, möglicherweise vielleicht auch mal in einem Konzil. Und ich sehe überhaupt noch nicht, dass dieses Konzil schnell kommt. Und da mache ich mir einfach, das ist so ähnlich wie bei der letzten Reformation vor 500 Jahren. Da waren auch alle Themen vorher klar benannt und lagen auf dem Tisch. Und trotzdem hat man sich unendlich schwer getan. Es hat erst den Bruch gebraucht, bis das Konzil von Trient gekommen ist. Und manchmal habe ich den Eindruck, wir haben in den 500 Jahren nichts gelernt und stehen an denselben Themen gerade wieder.
Aber auch in Rom müssten die doch wissen, wie die Lage ist, wissen von der Krise. Nehmen die das nicht wahr? Oder gibt es da zu viele Situation, da sagt man, in Afrika wächst die Kirche, dann ist eben die europäische Kirche vorbei und woanders geht's weiter. Also woran liegt es, dass doch in Rom offenbar kein Reformeifer am Werk ist?
Naja, weil Veränderungen ja auch immer bedeutet, dass ich mich selbst auch verändern muss, dass ich vielleicht Liebgewonnenes auch aufgeben muss, dass ich mein Pöstchen und mein Mäntelchen und was weiß ich auch ablegen muss. Und vielleicht ist in Rom auch immer so, was wir Deutschen machen, das Land der Reformation, immer so eine hohe Skepsis bei all dem. Und ich finde, da wird auch nicht ernst genommen, was Frauen und Männer beseelt vom Heiligen Geist uns hier auch sagen wollen. Und das finde ich sehr schade und auch traurig. Ja.
Sie hören HR2 Kultur in der Sendung Nachgefragt, heute im Gespräch Andreas Sturm. Bis vor kurzem war er Generalvikar im Bistum Speyer und jetzt ist er aus seiner Kirche ausgetreten und in die altkatholische Kirche übergetreten. Er sagt, er hat die Hoffnung auf eine Veränderung der katholischen Kirche verloren. Herr Sturm, Ihr Schritt hat ja gewaltige Schockwellen ausgelöst. Welche Reaktionen sind denn bei Ihnen persönlich so vor allen Dingen angekommen?
Also mir haben sehr viele erstmal ihren Respekt ausgesprochen für den Schritt, den ich gemacht habe. Aber es ist sehr, sehr viel Enttäuschung auch da. Also gerade bei Weggefährten, mit denen ich auch schon im BDKJ, in den Jugendverbänden, auch Priester, die, wo ich sagen würde, wir sind befreundet, die sich so schwer damit tun, die auch teilweise andeuten oder das auch sehr klar gesagt haben, dass das jetzt zum Bruch kommt, was die Freundschaft angeht. Und es melden sich viele Menschen bei mir, die ich überhaupt nicht kenne, die meistens über Facebook, die mir schreiben, dass sie ähnliche Erfahrungen gemacht haben, dass sie selber schon lange am Ringen sind, dass sie sich aber nie getraut haben, den Schritt zu gehen, aber selber sich schon lange sehr entfremdet haben von dieser Kirche. Mhm.
Was macht das mit Ihnen emotional, also wenn Sie Freundschaften brechen sehen, wenn Sie andererseits Leute ermutigen, ebenfalls diese Kirche, die ja für Sie lange Heimat war, zu verlassen? Das sind ja auch doch gravierende Dinge, oder?
Es ist eine ganz schöne emotionale Achterbahnfahrt im Augenblick. Also es fällt mir auch manchmal sehr, sehr schwer, weil man das natürlich auch nicht so leicht abschaltet. Es war auch viel Angst, was mein Buch angeht, im Raum. Viele fanden ja den Titel schon sehr reißerisch und haben dann da befürchtet, es gibt jetzt so eine billige Abrechnung. Bevor die Tür endgültig zuschlägt, schreit er nochmal alles rein. Und da habe ich dann irgendwann gemerkt, es bringt jetzt gar nichts, da immer drauf zu verweisen, dass es so nicht ist, sondern ich sage dann immer, lest das Buch, ihr werdet merken, es ist so nicht. Weil ich finde, es ist keine Abrechnung, sondern es zeigt mein Ringen mit dieser Kirche. Und auch meine Zerrissenheit in dieser Kirche. Mhm. Und das habe ich die Hoffnung, dass sich da auch manches wieder einrenkt. Manchmal ist ja so, wenn man so eine schockierende Nachricht kriegt, dass dann auch die Emotionen bei den anderen erstmal ein bisschen überschießen, und habe die Hoffnung, dass sich da auch manches wieder legt.
Mhm. Sie haben schon die Weggefährten genannt, gerade in den Jugendverbänden. Sie waren eben auch aktiv beim Synodalen Weg, diesem Reformprozess, auf den ja durchaus viele Katholikinnen und Katholiken eine Hoffnung setzen. Sie waren ein bisschen so eine Identifikationsfigur für eine andere Kirche, die möglich sein könnte. Haben Sie diesen Weggefährten jetzt vielleicht so eine letzte Hoffnung auch genommen?
Vielleicht habe ich manche enttäuscht, das mag sein, aber ich will überhaupt niemand ausreden, dass der synodale Weg zielführend ist. Nur, wer Reformen in dieser Kirche will, der darf nicht auf die verweisen, die sie in Frankfurt beim synodalen Weg treffen, sondern der muss vor Ort auch seinen Teil zu beitragen. Weil ich glaube, wir haben viel zu viele, die immer meinen, es sind die anderen, die was verändern können. Es ist dann der Generalvikar Sturm in Speyer oder der Bischof Betzing bei der Bischofskonferenz. Nein, ich glaube, wer Veränderungen will, muss sich für Veränderungen einsetzen. Und zwar mit aller Leidenschaft und allem Nachdruck. Weil wir haben oft die anderen so im Regen stehen lassen. Wenn ich an Maria 2.0 denke, das ist nie eine große Bewegung geworden. Wir sind Kirche. Nie eine große Bewegung geworden. Aber alle sprechen immer davon, sie wollen Reformen. Ja, aber dann darf man es nicht einer kleinen Gruppe alleine überlassen.
Mhm. Das heißt, Sie sagen den Leuten, die im synodalen Weg arbeiten und die noch mit viel Energie arbeiten, auch wenn Sie jetzt gehen, tut euren Job weiterhin, aber in dieser Kirche und mit größerer Entschiedenheit.
Ja, ich würde niemand sagen, er soll austreten. Also es ist überhaupt nicht mein Ansinnen, dass jetzt andere auch austreten sollen. Ich sage nur, setzt euch ein. Und wer in dieser Kirche hier keine Heimat mehr hat, dem, finde ich, müssen wir Alternativen anbieten. Und da war für mich die altkatholische Kirche eine Alternative, die ich sehr wenig kannte und wo ich jetzt auch an Reaktionen merke, die kaum jemand kannte.
Das heißt, Sie wollen nicht so eine Bewegung raus aus der Kirche anstoßen?
Nein, als ich meinen Austritt erklärt habe, wurde ich auch gefragt, ob man das medial irgendwie inszenieren kann. Das ist überhaupt nicht mein Anliegen. Also ich habe für mich keine Hoffnung mehr gehabt für Veränderungen in dieser Kirche. Aber ich merke durchaus, dass es Menschen gibt, die mir auch glaubhaft schildern, dass sie davon ausgehen, dass sich was verändert. Also wenn ich mich täuschen sollte mit meiner Einschätzung, bin ich nicht unglücklich.
Sie haben gerade gesagt, Herr Sturm, der synodale Weg ist durchaus zielführend. Sie haben nochmal erwähnt, dass im Grunde viele Menschen an vielen Orten durchaus etwas verändern können. Beim synodalen Weg, da werden ja voraussichtlich durchaus viele Dinge auch im Einzelnen beschlossen, die womöglich auch das Gesicht der Kirche in gewisser Weise verändern werden. Aber sagen Sie, am Ende reicht das dann doch nicht?
Ich glaube, wir können in Deutschland nur so kleine Schritte verändern, aus meiner Sicht, dass es nicht ausreichend ist. Und wenn es uns nicht gelingt, es gibt ja den Versuch, jetzt nochmal unsere Themen auch auf weltkirchliche Ebene hochzuholen, indem auch der Livestream in Englisch läuft. Vielleicht hilft das ja, dass es auch weltweit eine Bewegung gibt. Dann mag das gelingen, aber ansonsten glaube ich das nicht. Dann sind es nur Reformchen.
Und dem synodalen Prozess, den der Papst selbst angestoßen hat, wo viele gedacht haben, oh, da greift er schon mal die Idee aus Deutschland auf, dem rechnen Sie nicht viele Chancen zu?
Ich bin bei Papst Franziskus immer so ein bisschen verunsichert. Also ich habe den Eindruck, wenn er auf 10.000 Metern in Fliegern mit Journalisten ist, da höre ich manchmal Dinge von ihm, wo ich denke, wow, das könnte jetzt wirklich der Anfang für Veränderungen sein. Dann landet der Flieger wieder, der Papst schweigt, der Pressesprecher spricht und dann hört sich das auf einmal alles wieder anders an. Ich glaube, es ist noch ein weiter Weg zu gehen und Papst Franziskus, ich wünsche ihm ein langes Leben. Aber ich glaube, für den Prozess, der da vor ihm steht, braucht man sehr viel Kraft. Und ich weiß nicht, ob er das noch hat.
Andreas Sturm, ehemaliger Generalvikar im Bistum Speyer. Sie sind in die altkatholische Kirche übergetreten, in diesem spektakulären Schritt des Austritts, auch aus der katholischen Kirche zunächst. Das ist eine Reformkirche aus dem 19. Jahrhundert, entstanden in Reaktion auf das erste Vatikanische Konzil mit dem Beschluss über die Unfehlbarkeit des Papstes. Warum gerade die altkatholische Kirche?
Ich glaube, ich bin schon katholisch durch und durch. Also die Eucharistiefeier und die Liturgie ist schon ein ganz wesentlicher Teil auch für meine eigene Spiritualität, für mein Glaubensleben. Und da fühle ich mich schon auch noch mal stärker beheimatet in der altkatholischen Kirche. Wenn sie ein bisschen größer wäre, wäre mir der Schritt vielleicht leichter gefallen. Aber
15.000 Mitglieder in Deutschland in 60 Gemeinden.
Genau, ja. Also wirklich sehr klein. Aber ich habe den Eindruck, dass ich mich in vielem einfach wiederfinde, was dort gelebt wird, wie es gelebt wird und auch, was auch an Geistlichem passiert. Ich habe immer ein sehr enges Verhältnis auch zu evangelischen Christinnen und Christen gehabt. Insofern war das natürlich schon auch eine Überlegung, aber ich merkte einfach, dass die Liturgie und die gottesdienstliche Feier was ist, was ich dort so erlebe, wie ich es dann eben erleben werde, ja.
Anders als der Name signalisiert, könnte man ja sagen, die Altkatholiken sind eigentlich die modernere katholische Kirche. Also dort sind Frauen im Priesteramt, es gibt kein Pflichtzölibat. Die Kirche ist auch der Segnung von Homosexuellen positiv gegenüber eingestellt. Und trotzdem ist es auch über all die Jahre der Reformdiskussion in der katholischen Kirche eine Minderheitenkirche geblieben. Zeigt nicht gerade das Beispiel der Altkatholiken, dass sozusagen diese strukturellen Reformen am Ende die Kirche doch nicht attraktiver machen, was ja auch viele Kritiker des Reformprozesses immer wieder sagen.
Ich glaube auch, dass das am Ende nicht den Weg der Kirche rettet. Das glaube ich nicht. Was ich aber schon glaube, ist, in dem Moment, wenn man diese Fragen geklärt hat, kann man sich dem Wesentlichen zuwenden. Und ich habe den Eindruck, wir kommen doch überhaupt nur mehr über den Schritt raus, dass wir Missbrauch mal so aufgearbeitet haben, dass wir ehrlich auch als ehrlicher Anwalt für andere Themen angenommen werden, sondern wir werden doch immer wieder da rückgeholt thematisch. Und da habe ich schon die Hoffnung, dass das anders werden kann. Aber alleine nur reformfreudig zu sein, glaube ich, das verändert nichts. Ja.
Herr Sturm, als das Buch angekündigt wurde im Herder Verlag, da gab es vollmundige Sätze. Unter anderem wurde da gesagt, dieses Buch wird die katholische Kirche verändern oder auch dieser Schritt wird die katholische Kirche verändern. Also Sie wollen oder der Verlag will die katholische Kirche verändern? War das das Motiv für Ihr Buch, dass Sie über all das geschrieben haben?
Für mich war es nicht das Motiv, aber ich merke schon an den Reaktionen jetzt auch von vielen, die das Buch lesen, dass es Menschen noch mal ganz anders ins Nachdenken bringt. Und ich glaube, dass das wirklich notwendig ist, dass sich Leute noch mal anders Gedanken über Kirche machen. Ja.
Sie haben gerade geschildert, dass die katholische Kirche immer wieder durch die Skandale und Krisen zurückgeholt wird. Sie haben von sich selber gesagt, ich bin eigentlich noch sehr katholisch. Es fällt ja manchmal fast schwer, positiv zu benennen, was eigentlich katholisch sein bedeutet. Wie würden Sie es beschreiben?
Können Sie es noch positiv füllen?
Naja, also ich glaube, die positive Füllung ist für mich immer, dass ich diesen Jesus Christus in dieser Kirche, in ihren Sakramenten, in der Feier und in Begegnung mit Menschen immer wieder erleben durfte und erlebt habe und auch so die Freude des Evangeliums Menschen verkünden konnte. Ja, so, das war für mich immer meine Kirche und da habe ich mich auch sehr wohl gefühlt dabei. Ja. Auch in Verbindung mit dem Bischof und auch mit dem Papst. Ja, das kann ich schon auch so sagen. Aber der Leidensdruck hat einfach zugenommen und mich dann eben auch manchmal mehr und mehr zum Fremdkörper werden lassen. Aber das ändert nichts dran, dass auch das Positive da ist. Ja.
Herr Sturm, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gern, danke auch.